Guten Morgen und herzlich willkommen zum Skript 22 der Vorlesung Algebraische Zahlentheorie im Sommersemester 2021. Wir werden den folgenden Ansatz ab jetzt betrachten. Also wir betrachten einen Zahlkörper L über Q von Grad N und sein Ring OL. Wir wissen, dass L der Quotientenkörper ist von OL, das war Satz 9.5, und dass OL ein Dedekindring ist, das war Satz 13.5. Wir verfolgen das folgende Ziel, wir wollen die Klassengruppe beschreiben, also müssen wir jetzt die gebrochene Ideale untersuchen, und das werden wir machen, indem wir zu gebrochene Ideale von OL Gittern in N zuordnen. Wir erinnern nochmal an diesen Ansatz. Also wir haben jetzt die als normale Hülle für diesen Zahlkörper nehmen wir den algebraischen Abschluss, der Körper der komplexen Zahlen. Und wir haben jetzt genannt S die Anzahl der reellen Einbettungen von L in Omega und 2 mal T die Anzahl der komplexen Einbettungen. Die komplexen Einbettungen kommen ja in Paare als Sigma J und Sigma J konjugiert. Also Grad der Erweiterung ist dann die Summe S plus 2 mal T und die Auflistung aller Einbettungen sind Sigma 1 bis Sigma S. Sigma S plus 1, Sigma S plus 1 konjugiert bis Sigma S plus T bzw. Sigma S plus T konjugiert. Also diese Notation werden wir beibehalten. Und jetzt wollen wir Idealnorm einführen. Und wir nehmen also Definition 22.1 hier Seite 1 im Skript 22. Wir nehmen uns ein Ideal in OL und wir definieren die Norm von diesem Ideal. Die soll der Index von A in OL. Also das ist per Definition, ich erinnere Sie daran, das ist die Kardinalität der Nebenklassen OL plus geteilt durch A plus. Also plus ist die additive Gruppe davon. A priori ist NA also entweder endlich oder unendlich. Es kann ja unendlich viele Nebenklassen geben, aber im Satz 22.1 werden wir jetzt beweisen, dass die Norm von einem Ideal endlich ist und die Norm ist multiplikativ. Das ist 1 und 2, Punkte 1 und 2 in Satz 22.1, den ich jetzt beweise. Wir werden Punkt 1 hier beweisen. Und zu Punkt 2 werden wir beweisen, die Eigenschaft 2, wenn mein Ideal B ein Primideal ist. Also wir werden beweisen, diese Gleichung Doppelstern hier, Ende von Seite 1, dass Norm von A mal P ist Norm von A mal Norm von P, wobei P ein Primideal ist. Dann wird 2 sofort folgen, per Induktion, weil wir in einem Dedekindring arbeiten, also haben wir eine eindeutige Primfaktorisierung von Idealen mit endlich vielen Faktoren und für beliebige Ideale, also können wir unser Ideal B faktorisieren als Produkt von Primidealen und dann Doppelstern wiederholt anwenden, um zu bekommen, dass die Norm von A mal B gleich die Norm von A mal Norm von B. Gut, also das habe ich jetzt erklärt hier und Seite 1 zu Ende gelesen und jetzt mache ich weiter Seite 2. Also wir wollen 1 beweisen. Wir wollen eben beweisen, dass die Norm von einem Ideal endlich ist. Und wir nehmen uns ein Alpha in mein Ideal, B Alpha ungleich 0. Also wir nehmen an, dass diese Ideale nicht die Null-Ideale sind. Und wir betrachten die Norm von L über Q von Alpha. Und das ist wegen Satz 15.4 eben Produkt von I von 1 bis N, Sigma I von Alpha. Jetzt können wir annehmen, dass Sigma 1 von Alpha gleich Alpha ist, denn Sigma 1 ist die Identitätseinbettung zum Beispiel. Und dann bekommen wir, dass die Norm von Alpha ist gleich Alpha mal Produkt I von 2 bis N von Sigma I von Alpha. Das ist diese Displayed-Gleichung oben Seite 2. Und jetzt argumentieren wir folgendermaßen. Wir wissen, dass Alpha in OL ist und dass N-Alpha deshalb in eine ganze Zahl ist. Das war Korollar 15.2. Also wenn wir uns diese Produkt I von 2 bis N von Sigma I Alpha anschauen, das ist also eine ganze Zahl mal Alpha invers, das liegt immer noch in unserem Körper L. Außerdem sind alle Sigma I von Alpha ebenfalls ganz übersetzt. Sie erfüllen ja das gleiche Minimalpolynom mit ganzen Koeffizienten. Also ist Produkt von I von 2 bis N Sigma I von Alpha auch ganz übersetzt. Ja, also dieser ganze Abschluss ist ja ein Ring. Und somit haben wir also bewiesen, dass das Produkt I von 2 bis N der Sigma I von Alpha in OL liegt. Jetzt argumentieren wir weiter. Also N Alpha ist dann, hat dann diese Gestalt, dass es ein Alpha mal diesem Produkt. Alpha liegt in B, Produkt liegt in OL. B ist ein Ideal, also liegt N Alpha in B. Also das ist eine ganze Zahl, die in B liegt. Und jetzt schauen wir uns mal das Hauptideal, was von N Alpha erzeugt ist, in diesem Ring OL. Da N Alpha in B liegt, liegt auch das Hauptideal, was von N Alpha erzeugt wird, in B. Das ist gut, denn jetzt können wir uns einen surjektiven Homomorphismus Psi erklären. Das werden wir später aufrufen. Psi ist ein Homomorphismus von OL modulo, Ideal von N-Alpha, in OL modulo B. Das werden wir gleich ausnutzen. Also das behalten wir jetzt bei und ich lese weiter hier Seite 2, mitten in Seite 2. Wir argumentieren weiter. Wir hatten bewiesen, dass OL ein freier Set-Modul von Rang N ist. Das war Satz 17.3. Insbesondere ist OL ein endlich erzeugtes Set-Modul. Also ist auch OL modulo mein Ideal, mein Hauptideal, was von N-Alpha erzeugt, ist diese Modul ist ebenfalls endlich erzeugt. Also ich benutze jetzt stillschweigend die Ergebnisse über diese endlich erzeugte Modul überhaupt Idealringe, die wir ausführlich in der Algebra 2 studiert haben. Was haben wir jetzt? Außerdem, da N Alpha in Z ist, ist diese Quotientenmodul OL geteilt durch Ideal von N Alpha ein Torsionsmodul. Denn wenn wir mit dieser ganzen Zahl N Alpha ein Element aus diesem Quotientenmodul OL geteilt durch Ideal von N Alpha multiplizieren, dann liegen wir sofort in N Alpha und das heißt, dass N Alpha jede Nebenklasse in diesem Modul annihiliert, bringt also in mein zu Null und deshalb ist diese hier ein Torsionsmodul. Die Details können Sie noch aufschreiben als Übungsaufgabe. Also was haben wir? Wir haben einerseits das OL Modulo Ideal von N Alpha, ein endlich erzeugter Modul ist und außerdem ein Torsionsmodul ist. Das impliziert jetzt, dass dieser Quotient-Modul OL geteilt durch Ideal, Hauptideal, das von N-Alpha erzeugt wird, dass hier ein endliches Z-Modul ist. Das folgt aus dem Struktursatz für endlich erzeugte Module überhaupt Idealringe. Gut, und jetzt können wir durch diese Homomorphism C aufrufen und schließen, dass ebenfalls das Bild OL Modulo B auch endlich sein muss. Und damit haben wir eins bewiesen. Wir haben ja gezeigt, dass die Kardinalität von OL Modulo B endlich ist und das ist die Norm von B. Jetzt wollen wir noch Doppelstern zeigen, damit wir auch zwei damit etabliert haben. Ich teile das in zwei Schritte. Erstens, wenn wir zeigen, dass die Kardinalität von OL Modulo A mal P gleich die Kardinalität von OL Modulo A mal die Kardinalität von A Modulo AP. Und zweitens eben, dass die Kardinalität von A Modulo AP ist die Kardinalität von OL Modulo P. Also ich habe das unterteilt als Punkt A und Punkt B. Das ist dann Zusammensetzung der arithmetischen Berechnung hier ergibt uns dann Doppelstern. Und die Argumentation ist wirklich, wie wir es oft in der Algebra 1 und 2 gemacht haben. Also wir schauen uns mal die Abbildung von OL Modulo AP in OL Modulo A, welches x plus ap auf x plus a abbildet. Das ist ein surjektiver Homomorphismen von Gruppen. Der Kern dazu ist a modulo ap. Das alles ist leicht zu prüfen. Also Homomorphiesatz für Isomorphiesatz für Gruppen ergibt, dass OL modulo a isomorph ist zum Quotient OL modulo ap geteilt durch A modulo AP. Und jetzt berechnen wir die Kardinalitäten und das ergibt, dass die Kardinalität von OL modulo A gleich die Kardinalität von OL modulo AP geteilt durch die Kardinalität von A modulo AP. Das ist Lagrange. Damit haben wir A gezeigt und jetzt müssen wir noch B zeigen. Wir bemerken erstmal, dass diese AP, diese Produktideal AP, strikt enthalten ist im Ideal A. Das kommt aus der Eindeutigkeit der Primfaktorisierung von Idealen in einem dedicated Ring. Jetzt behaupten wir, dass wenn wir ein Ideal dazwischen nehmen, also zwischen AP und A, ein Ideal I, dann gilt entweder ist I gleich AP oder I ist gleich A. Das argumentieren wir hier kurz. Da kommt die Arithmetik von gebrochenen Idealen in dedicated Ringe stark ein. Also wir multiplizieren diese Inklusionen links durch A invers. Also in diese invertierbare Ideal A und bekommen alles zusammen, dass die Reihe von Inklusionen, dass mein Ideal P enthalten ist in dem gebrochenen Ideal A invers mal I, enthalten ist in OL. Nun, P ist maximal, wir arbeiten ja in einem dedicated Ring, impliziert dann, dass entweder P gleich A invers mal I, in diesem Fall ist AP gleich I oder OL ist gleich A invers mal I. Und in diesem Fall ist A gleich P. In diesem Fall ist A gleich I. In jedem Fall haben wir also gewonnen. Wir haben also unsere Dichotomie gezeigt. Gut, das war diese erste Behauptung. Nun wähle ein X in A, in mein Ideal A, so dass X nicht in AP liegt. Wir haben ja festgestellt, dass AP strikt enthalten ist in A. Und betrachte die Nebenklasse AP plus Hauptideal, was von X erzeugt wird. Wir haben also AP strikt enthalten in AP plus Hauptideal von X, enthalten in A. Also unsere Behauptung ergibt, dass AP plus X gleich A ist. Und jetzt können wir ein Homomorphism definieren damit. Und das ist die Abbildung, die nenne ich hier Psi. Das geht von OL in A modulo AP, sendet Y auf Y mal X. X hier ist festgenommen. Y mal X plus AP. Y mal X liegt in A. Und das ist dann also eine wohldefinierte Abbildung, dass Y mal X plus AP ist tatsächlich eine Nebenklasse aus dem Quotienten A modulo AP, Quotienten Modul A modulo AP. Da AP plus Ideal, was von X erzeugt ist, gleich A ist, das war ja unsere Behauptung, sehen wir, dass Phi surjektiv ist und der Kern von Phi enthält mein Ideal P. Und da aber AP ungleich A ist, ist der Kern von Psi ungleich OL. Also die Abbildung Psi ist nicht die triviale Abbildung. Ist nicht die Nullabbildung. Diese kleinen Sachen zu prüfen, überlasse ich Ihnen als Übungsaufgabe. Aber jetzt haben wir gewonnen, denn da P maximal ist, benutzen wir noch einmal, folgt nun, dass P gleich Kern Psi ist. Und jetzt können wir anwenden eine von den Isomorphiesätzen und bekommen, dass OL modulo sein Kern Psi isomorph ist zum Bild A modulo AP, also alles zusammen. OL modulo P ist isomorph zum A modulo AP. Und damit haben wir unsere Aussage bewiesen und den Satz bewiesen. Und damit habe ich hier Seite 2 fast zu Ende gelesen, bis auf den letzten Paragraph. Wir werden noch in dieser Art für Idealnormeigenschaften viele Propositionen noch beweisen. Aber wir wollen hier zusammenfassen in ergänzende Bemerkungen, was wir dazu benötigen werden. Das ist ergänzend oder eine Erinnerung an dem, was wir in dem Kapitel über Modulen überhaupt Idealringe damals in der Algebra 2 studiert haben. Ich lese Bemerkung 22.1, Ende von Seite 2. Und die Bemerkung habe ich unterteilt in zwei Punkte. Erstens sei N ein freies Set-Modul von Rang N, also N ist isomorph zum Set Potenz N und M ein Untermodul. Dass Set ein Hauptidealring ist, wissen wir, dass M frei vom Rang M kleiner gleich N ist. Das haben wir bewiesen in der Algebra 2. Und wir behaupten nun, dass der Index von M in N endlich ist, genau dann, wenn die Dimension von, also der Rang von M als Z-Modul genau gleich n ist. Nicht Trick kleiner als n, sondern genau gleich n. Ich beweise das oben Seite 3. Also, wir arbeiten wieder mit Matrizen, wie wir es damals gemacht haben in diesem Kapitel. Also Behauptung 1 sei y1 bis ym in Z-Potenz n eine Z-Basis für mein Modul m. Und wir betrachten die Matrix mit Zeilen y1 bis ym. Also die Matrix A ist die Matrix, die ich hier geschrieben habe. Die Zeilen werden erklärt als diese Vektoren y1 bis ym mit ganzen Koeffizienten. Das ist eine m mal n Matrix und die Einträge sind ganz. Jetzt kommt wieder so eine lineare Algebra für Z-Modul-Überlegung, die ich hier als Übungsaufgabe überlasse. Das kommt dann im Übungsblatt noch. Man kann durch elementare Zeilen und Spaltenumformung, die man aufübt auf A, eine Matrix B herleiten mit der Eigenschaft, dass Zn modulo den Span über Z von B, damit meine ich Span über Z von den Zeilen von B, immer noch isomorph ist zum Zn modulo Span von über Z von A, also Span von den Zeilen von A. Aber der Span von den Zeilen von A ist per Definition M, also gleich Z-Potenz N modulo M. Das ist genau wie in der linearen Algebra, dass diese Elementarzeilenumformungen diesen Zeilenraum nicht ändern werden. Aber das machen wir jetzt über Z eben in diesem Übungsblatt. Wir können sogar ein bisschen besser performieren hier in Behauptung 2. Wir sagen, dass diese Zeilen- und Spaltenumformung werden ergeben sogar eine Matrix B der Form. Also kommt ein Blockmatrix erstmal in den Dimension m, klein m. Und das ist eine diagonale Blockmatrix mit Diagonaleinträge D1 bis Dm. Und dann kommen irgendwelche Einträge in dem n-m weitere Spalten. Die interessieren uns jetzt nicht besonders. Wichtig ist, dass die Diagonalelemente ungleich 0 sind, denn die y1 bis yn sind z-linear unabhängig. Also auf jeden Fall haben wir hier für diese Blockmatrix eine ungleich 0-Determinante, also Produkt der Diagonaleinträge ist ungleich 0. Das heißt, jede DI ist ungleich 0. Mit Behauptung 1 und 2 können wir jetzt die Äquivalenz in Punkt I, die wir versprochen haben, beweisen. Also, wir schauen uns mal die Hinrichtung. Wir nehmen an zum Widerspruch, dass m Strich kleiner ist als n und zeigen, dass Index von m in Zn, in Z-Potenz n, also das Index von m in n, unendlich ist. Wir bemerken erstmal, dass die Vektoren, die Nullstellennamen in dem m ersten Positionen und Nullstellennamen in den übrigen Positionen bis auf die m plus 1 Position, wo es eine beliebige ganze Zahl gibt, eine besondere Rolle spielen, denn wir bemerken, dass so ein Vektor in den Zeilenraum von B liegt, in dem Z, also in dem Erzeugnis über Z der Zeilen von B, genau dann, wenn Z gleich 0 ist. Das heißt, sobald wir hier ein in der M plus 1 Position eine Ganzzahl, die ungleich 0 haben, dann liegt dieser Vektor Vz nicht in dem Span über Z von B. Bitte prüfen Sie das. Das kommt aus der Gestalt von B und wie die Zeilen von B hier ausschauen. Und damit können wir unendlich viele jetzt Vektoren erzeugen, die Modulo Span über Z von B paarweise nicht äquivalent sind. Also wir erzeugen damit unendlich viele Nebenklassen. Und damit haben wir die Unendlichkeit des Indexes gezeigt. Das war die Hinrichtung. Und jetzt können wir noch die Rückrichtung zeigen. Also wir nehmen nun an, dass der Rang von M genau N ist. Also N ist gleich M. Und wenn wir uns jetzt die Matrix B anschauen, dann ist das jetzt ein quadratisches Matrix, ein N mal N Matrix, ein diagonales quadratisches Matrix. Und per Eigenschaften von B haben wir, dass Zn modulo dem Zeilenraum von B isomorph ist zum Zn modulo M. Okay, aber jetzt schauen wir uns mal diese Zn modulo Span über Z von B. Die Zeilen von B, die schauen so aus, das sind Vektoren mit einem Eintrag di, einem einzigen Eintrag di und ansonsten 0. Also können wir das zerlegen, also diese Quotient zerlegen als die direkte Summe der folgenden Quotienten. Z modulo d1z plus z modulo dnz. Also wenn wir jetzt die Kardinalität berechnen, dann ist das die Kardinalität von dieser direkten Summe. Und diese Kardinalität ist jedes Mal genau, also von diesem Summanden, jeder Summand hat Kardinalität genau di, also bekommen wir jetzt Produkt der di als Kardinalität von diesem z Potenz n modulo m und dieses Produkt ist eine endliche Zahl und damit haben wir gezeigt, dass die Kardinalität von z Potenz n modulo m endlich ist, wie behauptet. Also Index von m in z Potenz n ist endlich, beziehungsweise Index von m in n ist endlich, wie behauptet. Eine Zusatzbemerkung noch dazu zu dieser Matrix B kommt hier Ende von Seite 3 in dem Punkt Doppel I. Wir sehen außerdem, dass wenn von vornherein n gleich m ist, also wenn m ein freier Modul von vollen Rang ist, dann ist dieser Index von m in n, ja, das haben wir gerade bewiesen, gleich dieses Produkt von di, aber das ist ja gerade die Determinante von b in Absolutbetrag. Und das ist aber wieder die Determinante von A in Absolutbetrag, weil diese Beziehung zwischen A und B vorhanden ist. Das heißt, wir sehen, dass wenn M einen vollen Rang hat in N, dann ist der Index von m in n gerade der Absolutbetrag der Determinante von A. Das werden wir im Skript 23 noch aufrufen. Tschüss und auf Wiederhören.